Morgen. Gude hat ja euch schon gesagt, weshalb ich heute Kluft anhabe, meine Pfadfinderbekleidung. Aber vielleicht passt es auch ganz gut, denn mein Predigtthema heute ist der 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Und Schafe sind draußen und Pfadfinder sind draußen, von daher passt das. Ihr seid so weit weg. Woran liegt das? Habt ihr Angst, dass ich euch beiße? Das ist der Respektabstand. Ja. Jesus, es ist dein Wort, das verkündet wird, aber ich möchte mich deinem Geist unterordnen und das sagen, was du möchtest und nicht das sagen, was ich will. Komm jetzt mit deiner Kraft und deinem Heiligen Geist auch in mich und mach mich nur zum Sprachrohr für dich. Ich bitte dich. Amen. Lass uns am Anfang einen kleinen Film über den Psalm 123 anschauen. Oft hat uns dieser Psalm nicht schon Zuspruch und Trost gegeben. Wir alle kennen ihn. Wir alle haben ihn mehr als einmal gelesen. Und mehr als einmal hat er uns aufgebaut. Hat er unseren Blick von uns weggewandt auf unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist das Problem, wenn man über diesen Psalm redet, dass man aus dieser Sicht vielleicht immer wieder in diesem Psalm hineinschaut. Aber dieser Psalm, er hat so viel mehr uns zu sagen, als nur diese Sicht, ich werde getröstet, ich fühle mich bei dir geborgen, was ja zweifellos so ist. Wenn wir uns diesen Psalm mal genau anschauen, der Herr ist mein Hirte. Dann fängt es genau mit diesem Vers an und dieser Vers ist der ganze Schlüsselvers dieses Psalms. Der Herr ist mein Hirte. Lass uns doch das mal zusammen sagen. Der Herr ist mein Hirte. Nochmal. Der Herr ist mein Hirte. Was haben wir jetzt gesagt? Dass er unser Hirte sein darf. Wenn wir sagen, der Herr ist mein Hirte, geben wir diesem Hirten die Bevollmächtigung,
uns zu weiden.
Wer ist denn dieser Herr, dass er überhaupt so etwas verlangen kann, die Bevollmächtigung zu kriegen, uns zu weiden? Nun, Jesus selbst sagt in Johannes 10 im 11. Vers, ich bin der gute Hirte. Wir reden also hier von Jesus Christus und er liefert im selben Vers gleich die Begründung mit, warum er uns weiden darf. Denn er sagt weiter, der gute Hirte gibt sein Leben für seine Schafe. Die Begründung, dass er uns weiden darf, ist, dass er uns erkauft hat. Ich fahre ja so einen alten, 12 Jahre alten Renault. Wenn ich jetzt mal eines Tages sagen würde, Guido, dein Audi ist ja viel schöner, und mir seinen Schlüssel nehmen würde und in sein Audi einsteigen, ja, was wäre dann? Dann habe ich zwar den Schlüssel und kann ihn umdrehen und kann fahren, aber habe ich denn auch die Genehmigung zu fahren? Es wird Diebstahl. Vielleicht würde ich mich freuen. Vielleicht würde ich mal so richtig aufs Gas treten. Der ist bestimmt einiges schneller als meiner. Würde Spaß machen. Aber die Genehmigung habe ich nicht dafür. Wenn aber Guido mal zu mir sagen würde, guck mal Gerhard, irgendwie habe ich das Gefühl, du sollst mir ein schönes Auto fahren und mir seinen Schlüssel gibt, dann habe ich doch eine ganz andere Freude. Mein Töchterlein hat erst seit 1,5 Jahren den Führerschein, aber irgendwie hat sie Benzin im Blut, liebt es schnell zu fahren, macht sie Gott sei Dank nicht allzu oft, aber ihre Augen haben geleuchtet, als ich ihr das letzte Mal zum Geburtstag eine 1/2 Stunde Ferrari fahren geschenkt habe. Und jetzt, wenn die Sonne wieder rauskommt im Frühling, wird sie sich mit dem Besitzer des Ferraris treffen und darf eine 1/2 Stunde durch die Landstraßen und über die Autobahn fahren und wird Spaß haben. Genehmigung erteilt. Ja, der Herr ist mein Hirte. Wie ist es mit der Genehmigung an Gott, dass er mein Hirte sein darf? Wenn Jesus Christus selbst sagt, in Kolosser 1, in Vers 15, dass durch ihn alles geschaffen ist und nichts ohne ihn wagt, welche Genehmigung braucht eigentlich noch das Geschöpf vom Schöpfer? Welche Genehmigung hat der Ferrari zu sagen, dich lasse ich fahren und dich nicht, um bei meiner Tochter zu bleiben? Keine. Sein Zweck ist, Leute zu befördern. Möglichst schnell. Und er hat nun kein Recht zu sagen, ich will aber lieber Mist schaufeln und ich wäre lieber ein Traktor, der sowas kann. Dazu ist er nicht gebaut. Und jetzt lass uns doch mal reinschauen. Jesus Christus sagt uns in Kolosser, ich habe dich geschaffen. Und auf der anderen Seite sagt er uns auch, ich habe dich erwählt und erkauft mit meinem Blut. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Und wir zweifeln manchmal immer noch, wenn es darum geht, zu sagen, du bist der gute Hirte. Selbstverständlich sagen wir das. Ja, du bist der gute Hirte. Aber irgendwie werde ich den Gedanken nicht los, dass das alles ziemlich geschäftstüchtig ist. In dieser Aussage, du bist mein guter Hirte, höre ich so leise die Nebenfrage, wenn du mein guter Hirte bist, was kriege ich denn dafür? Was
Was nutzt mir das denn?
Ich habe mal heute, als wir die Lieder gesungen haben, mal so die Lieder betrachtet. Ich habe nur ein Lied entdeckt, das nicht diese Gedanken mit sich geschwungen hat. Was kriege ich denn dafür? Herr, ich gebe dir mein Leben hin und du segnest mich. Ist doch ein Deal. So. Herr, ich gebe dir mein Leben hin, ich weiß aber nicht, ob du mich segnest. Hört sich schon mal nicht so schön an, oder? Herr, du sollst mein Hirte sein, aber die Weide würde ich mir gerne selbst aussuchen. Kennen wir uns wieder? Es ist doch interessant, wenn du mal Schafe oder auch Rinder beobachtest, wunderbar, wenn wir das so beobachten, dann wird es immer Tiere geben, in jeder Herde, die hier grünste, beste Weide haben, und dann ist ein Zaun, und sie wollen hier weiden. Ist nicht besser, ist sogar manchmal schlechter, spielt gar keine Rolle, ist ein Zaun, und ich will auf die andere Seite. Ich will das. Das Schlimme ist, dass solche Schafe oder solche Rinder andere mit anstecken. Und wenn erst mal eins ein Loch gefunden hat, husch, husch, sind ein paar andere auch und weiden da drüben. Was sagen wir damit aber im Endeffekt unserem Schöpfer? Lass uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Unserem Schöpfer und unserem Erlöser. Wir sagen ihm im Endeffekt, was du mit uns machst, ist nicht gut. Die Weide gefällt mir nicht. Die andere gefällt mir viel besser. Und bist du eigentlich sicher, dass das Wasser, das ich hier kriege, nicht abgestanden ist? Der Herr ist mein Hirte. An diesem Vers hängt sich alles auf. Wie weit darf er in mein Leben hineinsprechen? Darf er das überhaupt? Oder darf er das nur so weit, wie ich sehe, dass ich einen Nutzen von habe? Ist ganz gut, dass ich die Kluft anhabe. Ich habe einige Mitarbeiter, die haben gesagt, ich würde gerne mitarbeiten. Aber dieses blöde Ding da ziehe ich nicht an. Im Endeffekt mussten wir zu ihnen sagen, du bist ein lieber Mensch. Aber wenn du mitarbeiten willst, heißt das, du musst diese Kluft anziehen. Geht nicht anders. Und dann hat sich der eine oder andere entschieden, es lieber bleiben zu lassen. Und das ist der Punkt. Herr, ich will dir dienen nach meinen Bestimmungen. Schauen wir doch mal, wie war das, als dieser Jüngling zu Jesus kam? Herr, ich will dir nachfolgen. Oh, wir lieben doch Leute, die sagen, ich will Jesus nachfolgen, oder? Ganz ehrlich, brauchen wir in unseren Gemeinden alle viel, viel mehr. Wenn jemand kommt, hier die Tür geht auf, einer kommt rein und sagt, hier bin ich und ich will Jesus nachfolgen. Juhu! Was sagt Jesus zu ihm? Junger Mann, wir fangen ganz von vorne an. Erstmal, verkauf mal alles, was du hast und gib's den Armen. Und dann komm und folg mir nach. Und die Schrift sagt uns, er drehte sich um und ging traurig weg, denn er hatte viele Güter. Ja, darf Jesus jetzt in mein Leben reinsprechen oder darf er es nicht? Darf er sagen, mach das oder darf er es nicht? Wir sind ja in der Nachfolge Jesu mittlerweile auch schlau geworden. Als wir noch so in der ersten Liebe gebrannt haben, Ich spreche jetzt nicht von euch, ich spreche jetzt in erster Linie von mir. Wie war es denn? Da hat man auch schon mal 2 Stunden nachts gebetet, um Gott zu fragen, was möchtest du denn, dass ich tue? Ja, und so im Laufe des Christenlebens hat man das dann doch mal gerne nachgelassen, denn da kam manchmal etwas, was wir gar nicht hören wollten. So, und wenn wir nicht hören, dann brauchen wir es ja auch nicht tun, oder? Das ist modernes Christentum, wir hören gar nicht mehr hin und haben die Ausrede, ich habe nicht gehört, was du wolltest. Ist das der Herr ist mein Hirte? Nee, das heißt, der Herr bringt mir grüne Auen und frisches Wasser, aber leiten und Hirte sein würde ich schon, bitteschön, gerne selbst. Der Herr ist mein Hirte, ist so eine einfache Feststellung und doch so eine schwere. Schaut mal, da war dieses Volk Israel, 40 Jahre Wüstenwanderung, muss nicht angenehm gewesen sein. Hitze, Sonne, Flöhe. Und dann stehen sie da und gucken in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Übrigens ein Synonym für den Spät- und Frühregen, wenn ein Land reich gesegnet ist mit Frühlingsernte und mit Herbsternte, dann spricht man, es fließt Milch und Honig. Also ein Land voller Ernten, voller Erbarmen, da gucken sie jetzt rein. Und Gott sagt, da dürft ihr rein, euers, schön. Und nur 2 sagen, wir lassen uns da reinführen. Die anderen sagen, da haben wir aber Angst, das sind Riesen. Da könnte es ja etwas Schlimmes mit uns passieren. Ja, wenn Gott sagt, tu, warum tun wir es nicht? Schauen wir Matthäus 28, die letzten Verse, kennen wir doch alle, oder? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Das ist wie Psalm 23. Juhu, eine breite Brust, da kann ich mich anlehnen. Der Herr ist mein Hirte und grüne Auen und frisches Wasser. Oh, ihm ist gegeben alle Gewalt, wie schön, ich habe einen starken Beschützer. Nächster Vers. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Boah. Selbst die Jünger haben beschlossen, das erstmal zu überhören. Denn was ist passiert? Die waren erstmal brav alle Jahre lang in Jerusalem zusammen. Den ersten Teil haben sie gerne genommen, mir ist gegeben alle Gewalt. War das nicht schön, wenn der Petrus da zum Tempel marschiert ist und sein Schatten die Kranken gesund gemacht hat? Oh, ich darf ihn von deiner Gnade und von deiner Kraft, darf auch etwas in meinem Leben sein. Aber was war mit dem zweiten Teil? Und was hat Gott machen müssen? Er hat Verfolgung schicken müssen. Er hat sie unter Druck gesetzt, damit sie rausgehen. Zerstreuung, damit das Evangelium rauskommt. Er musste einen Mann nutzen, der ihn eigentlich verfolgt, damit das Evangelium rüberkommt. Und er musste mit einem Petrus ganz, ganz hart sprechen, damit die Heiden das Evangelium kriegen. Hätte auch anders laufen können. Und dann kommt Druck in unser Leben und dann sagen wir, ob das gut ist mit dem Christentum. Irgendwie hatte ich immer schon so ein Gefühl, man muss mehr geben, als das man kriegt. Ich weiß, so denkt ihr nicht. Aber unterschwellig verhandeln wir doch mit Gott so. Unterschwellig ist, was krieg ich dafür, dass du mein Hirte bist?
Es schwingt aber noch etwas anderes mit. Lass es uns noch einmal sagen. Der Herr ist mein Hirte.
Oh, habt ihr selbst gemerkt? Am Anfang war es lauter. Jetzt überlegt ihr, was ihr sagt. Lasst es uns nochmal sagen. Der Herr ist mein Hirte. Wisst ihr, was da noch für eine Aussage mitschwingt? Da schwingt Stolz mit.
Soll ich dir was sagen? Der Herr ist mein Hirte.
Da schwingt auch mit, ich brauche mich nicht selbst mühen. Und jetzt sind wir in dem Stand, den wir als Christen einnehmen sollen. Voller Stolz auf unseren Herrn und Heiland hinzuweisen und der Welt zu verkündigen, hast du eigentlich schon gewusst, der Herr ist mein Hirte. Und jetzt dürfen wir anfangen, in diesem Schafsein zu leben und sagen, heute führst du mich auf diese Weide, danke für diese Weide. Morgen, na, gestern die war grüner, aber danke auch für diese Weide. Und heute schmeckt das Wasser abgestanden, danke für Wasser. Und wir kriegen eine neue Sicht eines Schafes, die ganz, ganz interessant ist. Weil wir einmal zugestimmt haben und voller Stolz auf ihn als den Hirten verwiesen haben und gesagt, ja, du bist unser Hirte. Und wir dürfen jetzt anfangen, damit zu prahlen, dass er unser Hirte ist. Schaut mal, wir haben ja allen Grund zu prahlen. Es ist doch schön, einen starken Freund zu haben, oder? Als ich 18 Jahre alt war, hatte ich jemanden zum Freund, der Polizist war. Und der eine gewisse Autobahnabschnitt zwischen Aachen und Köln kontrolliert hat. Und ich wusste, wenn er mich erwischt, drückt er ein Auge zu. Darf er zwar nicht, aber macht er. Und da bin ich auf diesem Autobahnabschnitt etwas schneller gefahren, als ich durfte. Ich hatte einen Freund. Kennen wir doch auch von der Schule. Ich habe einen großen Bruder an, der haut dich dann. Es ist schön, wenn man einen Beschützer hat. Es ist schön, wenn man auf Jesus Christus verweisen kann und sagen, ich habe keine Angst. Jesus Christus sagt, guck, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid unverzagt, ich habe die Welt überwunden. Und da sind wir bei diesem Schaf-Hirten-Verhältnis. Und hätte er es nötig gehabt, den Himmel zu verlassen, für uns zu sterben? Nee, kein Stück. Also, ob ich für mich gestorben wäre, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ist ja nichts Gutes dran. Ja? Wenn ich jetzt so ein Heiliger wäre, dann könnte man das nochmal überlegen, aber naja, wer von uns ist denn schon Heiliger? Und jetzt kommt Jesus Christus und gibt alles auf für dich und für mich. Das ist doch schon mal fantastisch, das ist doch schon mal eine Beziehung, das ist doch schon mal eine Stellung, die da ist. Und aus dieser Situation herein entscheidet er sich auch, mein Hirte zu sein. Jetzt sehen wir das Ganze mal, diesen Psalm mal aus der Sicht eines Hirten. Viele denken ja, der Hirte, der steht den ganzen Tag nur so rum, hat viel frische Luft um sich und ansonsten hat er einen schönen guten Tag. Wisst ihr, dass Hirten richtig hart arbeiten, aber richtig hart. Und warum? Weil ein guter Hirte, und denkt daran, Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Ein guter Hirte hat ein einziges im Sinn, dass sein Schafen gut geht. Nur das. Und das heißt Arbeit. Beschützen, scheren, gucken, was Krankheiten machen, Streit schlichten, komme ich gleich alles noch auch zu. Das ist Arbeit. Und wann kommen Raubtiere? Nachts. Das heißt, auch nachts wird nur mit einem Auge geschlafen, weil das andere muss schon mal wieder Wache halten. Der mich behütet, schläft und schlummert nicht. Wunderbar. Wunderbar. Wenn wir uns den Mikro- und den Makrokosmos vorstellen. Schaut mal, wenn wir unser größtes und bestes Fernrohr nehmen würden und zu dem nächsten Stern transportieren würden, Alpha Centauri, und dort dieses Fernrohr auf unsere Erde richten würden, das größte und beste Fernrohr, das wir haben, dann würden wir unsere Erde noch nicht mal sehen. Nichts. Nothing. Jesaja sagt dazu, wir sind wie so ein Staubkorn am Rande eines Eimers. Nicht wichtig. Und der Schöpfer diesen Ganzen beschließt jetzt, unser guter Hirte zu sein. Fantastisch. Fantastisch. Plötzlich sind wir im Augenmerk. Ja? Gucken wir in den Mikrokosmos rein. Da ist alles so wunderbar geschaffen, da stößt nichts aneinander, da ist Leben und alles. Wenn ich ein Glas Wasser nehmen würde und ausgießen würde und 1000 Jahre warten würde und ans andere Ende der Erde fliegen würde und wieder ein Glas Wasser aus dem Meer rausnehmen, dann sind in diesem Glas Wasser mittlerweile durch den Kreislauf der Erde immer noch über 1000 Moleküle von meinem ersten Glas. Können wir uns nicht vorstellen. Mikrokosmos, wie das funktioniert. Gott, passt da auf, dass nichts passiert. Und wenn es knallt, Atombombe, Wasserstoffbombe oder so, das hat er in der Hand, dass es nicht ständig knallt. Wer sagt den Atomen, wie sie kreisen müssen? Lest mal Hiob durch. Was Gott alles zu wem sagt, dass es funktionieren muss. Die letzten Kapitel 38, 39, 40 in Hiob. Das ist unser guter Hirte und der passt auf uns auf. Und jetzt kommen wir zum zweiten Vers. Mir wird nichts mangeln. Und da sind wir wieder bei dem Dilemma. Wer sagt denn, was Mangel ist? Der David hat diesen Psalm geschrieben. Willst du wirklich allen Ernstes behaupten, dass der David keine Entbehrungen kannte in seinem Leben? Verfolgt, sollte oft getötet werden, mehrfach um alles beraubt, was er hatte. Flucht, musste sich wahnsinnig stellen. Wäre das ein Leben für dich? Nee, ist nicht so begehrenswert, ne? Warum sagt gerade er, mir wird nichts mangeln? David, hast du irgendwas aus deinem Leben nicht kapiert? Hast du irgendwas nicht gesehen in deinem Leben? Oder warum sagst du, mir wird nichts mangeln? Wenn David sagt, mir wird nichts mangeln, dann sagt er, mir wird nichts mangeln an der Fürsorge und Leitung meines Hirten. Susette Hetting, langjährige Gebetsleiterin von Reinhard Bonnke, hat mir mal persönlich gesagt, Reinhard, weißt du, es gibt Tage, da bete ich um Essen und dann kriege ich Essen. Und da gibt es Tage, da bete ich um Essen und da kriege ich kein Essen. Sag ich, wie gehst du damit um, dass ein Tag deine Gebete erhört werden und ein anderer nicht?
Ach, sagt sie ganz einfach. Ich weiß, wenn ich nichts zu essen kriege, möchte Gott, dass ich mal wieder faste. Da gibt's irgendetwas, was dran ist, zu fasten. Und sagt, wie lange hast du mal gefastet? Ach, sagt sie, ich brauchte nur 3 Wochen.
Das ist die Einstellung. Guter Hirte, was willst du von mir? Wie viel Versprechen hast du in deinem Leben Gott schon gegeben? Herr, ich will.
Glaubst du, dass Gott diese Versprechen ernst genommen hat?
Ja. Aber weißt du, was Gott da drinnen auch gesehen hat? Wenn ich Gott so ein Versprechen gegeben habe, dann weiß ich genau, dann stand er da in seinem Thronsaal und hat so leise gelächelt und hat gesagt, Gerhard, ich weiß, dass du willst. Ich weiß aber auch, dass du das von dir aus nicht schaffst. Und wisst ihr, jetzt kommt wieder der gute Hirte. Jetzt kommt der, der sich um sein Schaf kümmert und der nicht sagt, ich entlasse dich aus deinem Versprechen, schwamm drüber. Sondern der sagt, ich will jetzt alles dafür tun und dir die Weiden geben, dass du dein Versprechen halten kannst. Denn ich bin für dich. Ein Schäfer bei uns in der Heide, dem habe ich mal über die Schulter geschaut und er hat mir gezeigt, wie er am Schaf ein Bein gebrochen hat. Ja, du guckst. Ich habe auch so geguckt. Das war eins dieser Schafe, das bockig und störrisch war und die ganze Herde in Aufruhr gebracht hat, weil das immer weg war und immer gestoßen und alles andere hat. Und er sagt, ich muss jetzt eine Konsequenz. Ich kann 2 Dinge machen. Ich kann dieses Schaf töten, aber das will ich nicht. Guck dir dieses Schaf an, wie kräftig das gebaut ist, was das für gute Beine hat. Und ich muss jetzt einmal auch zum Schutz aller anderen hier eine Konsequenz machen. Und er hat seinem eigenen Schaf ein Bein gebrochen. Tierschützer würden jetzt aufschreien und sagen, Hilfe, was kann denn das sein? Der Schäfer wusste genau, was er tat. Er wusste, das gehört jetzt dazu. Wenn ich sage, lehre mich Geduld her, dann weiß ich eins. Dann werde ich den Kochtopf etwas höher drehen. Weil in meiner Bibel steht, Trübsal bewirkt Geduld. Und ich habe gebetet, gib mir Geduld. Und wenn ich euch von meinen Trübsalen in meinem Leben erzählen wollte, können wir ein Buch schreiben, 300 Seiten dick. Aber ich kenne auch Leute, die zu mir gesagt haben, Gerhard, wieso bist du eigentlich so selten aus der Ruhe zu bringen? Ich sage, das willst du gar nicht wissen. Du möchtest nicht die Trübsal erleben, die ich erlebt habe. Als 8-Jähriger das Heimatland verlassen müssen. Als 25-Jähriger die Eltern verloren. Als 30-Jähriger um eine 6-stellige Summe betrogen. Als 35-Jähriger nochmal das erlebt. Und so weiter und so weiter. Wie viel soll ich euch erzählen? Geackert im Reich Gottes wie jemand, der keine Pause kennt. Und verlacht und auf die Seite geschoben von Christen. Warum? Ich habe einfach mal gebetet, ich will Geduld. Und Gott sagt, schaffst du aber nicht. Aber ich zeige dir jetzt den Weg. Ich zeige dir jetzt die Quellen, wie du Geduld kriegst. Heute, weiß ich, ist mein Leben noch nicht perfekt in dem Punkt. Noch lange nicht perfekt. Aber ich kann ruhen. Indem, dass ich weiß, er ist mein Versorger, er ist mein Schöpfer, er kümmert sich um mich. Und wenn ich heute vor euch stehe und sage, es mangelte mir nie, meine ich das ernst. Und auch ich kenne Zeiten, wo wir nichts zu essen hatten. Ich kenne Zeiten, wo 500 Kilometer Autofahrt vor mir waren und 2 Liter Sprit im Tank. Und Gott hat versorgt. Ich kann dir erzählen, wie ich mit 2 Liter Sprit 500 Kilometer gefahren bin. Gott versorgt. Aber er erzieht uns auch zur Versorgung. Ein Freund von unserer Familie, Evangelist in Österreich, kommt aus einer einwöchigen Evangelisationsveranstaltung, will nach Hause fahren und muss durch so ein österreichisches Tal durch, einzige Straße in dem ganzen Tal, kommt abends um Mitternacht aus der letzten Versammlung raus und will eigentlich nur nach Hause, 3 Stunden Fahrt. Und um 1 Uhr nachts merkt er, hier ist was los auf der Straße, hält an, ist ein LKW umgekippt, Vollsperrung. Der Mann vor ihm sagt, keine Chance, die kommen erst morgen früh, müssen wir warten. Er hat die Karte rausgeholt und gesagt, ups, jetzt das Ding hier umfahren, 300 Kilometer Umweg. Hat den Sitz zurückgedreht und gesagt, Gott, eigentlich finde ich das ja schade. Ich habe dir eine ganze Woche gedient und ich will nur nach Hause. Aber ist halt wohl so. Wollte sich schlafen legen in seinem Auto. Klopft's. Steht ein Mann vor ihm und sagt, warten Sie ja auch, dass es da durchgeht? Ja, sagt er, aber vor morgen früh wird das nichts. Sagt er, wo müssen Sie denn hin? Ja, nach Mürz, da und da hin. Da sagt er, folgen Sie mir. Ich sagt er, habe ich schon geguckt, 300 Kilometer Umweg, dann warte ich lieber hier. Nee, sagt er, folgen Sie mir. Dann dreht er sein Auto um, fahren die ein paar hundert Meter zurück, dann biegt er links in einem Weg ab. Und nur 5 Minuten später ist er wieder auf der Hauptstraße und will aussteigen und sich bei dem anderen bedanken, ist er mit seinem Auto weg. Mein Freund ist nach Hause gefahren, hat sich am nächsten Tag in der Buchhandlung Wanderkarten aus dieser Gegend besorgt und er weiß, dass es bis heute da keine Straße gibt. Engel können Straßen bauen. Engel können Straßen bauen. Du, weil einer müde war nach dem Dienst und nach Hause wollte. Gott kümmert sich um uns. Aber manchmal muss er nämlich auch was vorbereiten. Manchmal muss er genau das vorbereiten, dass wir von ganzem Herzen sagen, der Herr ist mein Hirte. Dass wir von ganzem Herzen sagen, du darfst in mein Leben hineinsprechen. Du darfst das. In gewisser Weise darf er das immer. Aber wenn Gott heute sagt, wie schaut das aus? Mit deinem Portemonnaie. Da sind doch 150 Euro drinnen. Warum gibst du die heute nicht in die Kollekte? Was sagen wir? Ja, weißt du, ich habe meinem Enkel versprochen, noch mit ihm nachher Eis essen zu gehen. Also, lieber Gott, tut's ein 50er auch? Was hat Gott aber gesagt? 150. Und du fängst an, mit ihm zu diskutieren. Im Moment diskutiere ich mit vielen Freunden darüber, die sagen zu mir, und in gewisser Weise haben sie ja recht, du machst zu viel. Du musst aufpassen, dass du nicht ausbrennst. Und wenn ich so die Zeiten, die ich arbeite, im Jahr zusammenzähle, komme ich wohl so auf die 5000 Stunden. Haben Sie alle recht, wenn Sie sagen, ich mache zu viel. Aber einen Großteil dieser Zeit setze ich ins Reich Gottes ein. Und irgendwann hat Gott mal gesagt, ich will auch dein Versorger sein, was Zeit und Kraft angeht. Und wenn Gott mir keinen Stopp sagt, dann arbeite ich. Aber meine Freunde kapieren das nicht. Selbst mein Pastor hat gesagt, ich befehle dir jetzt, weniger zu tun. Ich möchte nicht, dass du ausbrennst. Dann sage ich zu ihm, aber das kennst du doch auch. Wie schaut es mit Leidenschaft aus, wenn Gott Leidenschaft in dir erweckt für sein verlorenes Volk? Sag, ich möchte andere zu Jesus führen. Warum sagst du jetzt, mach weniger? Ja, dann musst du woanders weniger tun. Das sage ich, es gibt da 2 Dinge, für die ich arbeite, fürs Reich Gottes und für meinen Job.
Aber ich mache dir den Vorschlag, mein lieber Pastor. Geh zu meinem Chef und sag, lass den Gerhard weniger arbeiten. Manchmal sind wir in Situationen wie Hiob, dass wir Freunde haben, die uns Rat geben, aber dieser Rat taugt nichts. Ich würde mich freuen, wenn Gott sagt, pass mal auf, da ist der Knopf, wir können jetzt weniger machen. Ich wäre der Erste, der die Beine hochlegt. Ich bin nämlich kein Workaholic. Aber ich bin einer, der sagt, Gott, du darfst auch über meine Zeit bestimmen. Darfst du. Und dann gucke ich mich an und entdecke, wie oft das doch nicht darf. Und entdecke, dass ich mir vielleicht einige 100 Stunden sparen könnte in all dem, wenn ich mich anders organisieren dürfte, weil ich immer noch ein bisschen Anspruch an mich habe. Er weiß doch das Beste, was wir brauchen. Habe ich euch eigentlich mal die Geschichte mit dem Urlaub von mir erzählt? Habe ich euch das mal gemacht? Ich habe geheiratet mit 18 Jahren, viel zu jung, aber ich würde es heute wieder tun. Trotzdem war ich zu jung. Aber ich bin mit der besten Frau der Welt verheiratet, deswegen würde ich es heute wieder tun, damit sie mir kein anderer wegschnappt. Nur aus dem Grund. Und ein halbes Jahr nach unserer Hochzeit habe ich einen Anruf gekriegt, ob ich nicht Jugendleiter 500 Kilometer weit weg sein wollte. Dann haben wir das gemacht, haben unsere Brücken abgebaut, sind hin, haben eine Jugendarbeit von 3 Mann auf fast 40 Mann aufgebaut. Als sie nach 3 Jahren so groß war, hat Gott gesagt, so, das ist jetzt schön, aber jetzt möchten wir, dass wir aufhören. Nun sind wir weggezogen, so sind wir nach Norddeutschland gekommen. Und dann habe ich hier Jugendarbeit weitergemacht. Und so gingen die Jahre hin. Und was soll ich euch sagen, wir waren 10 Jahre verheiratet und in den 10 Jahren haben wir unseren Hochzeitsurlaub gehabt und 3 Tage mit Freunden in Dänemark verbracht. Das heißt, außer 3 Tagen kein Urlaub, keine Entspannung. Und da kamen sie auch und haben gesagt, ja, du machst was falsch. Man kann auch menschlich dienen. Kann man. Ja. Aber ich habe gesagt, ich habe aber nicht gehört, dass Gott mir gesagt hat, mach das nicht. Ja, aber dann muss doch Gott sich mal auch um dich kümmern. Sag, okay, pass mal auf, jetzt machen wir was? Jetzt machen wir, dass wir Gott fragen, ob er sich um mich kümmert, dass ich Erholung kriege. Ich mache eine lange Geschichte kurz. Gott hat mir 2 Jahre hintereinander einen Urlaub geschenkt. Der erste mit meiner Frau in Amerika hat 14.000 gekostet, habe ich geschenkt gekriegt. Den zweiten eine Woche in Mallorca haben wir geschenkt gekriegt. Einmal habe ich einen Wettbewerb gewonnen bei mir in der Firma. Einmal hat meine Frau ein Preisausschreiben bei unserem Baumarkt gewonnen. Haben wir das gesucht? Nee. Waren wir fähig dafür? Nee. Seitdem frage ich nicht mehr, Gott, wie schaut das eigentlich aus? Ich habe doch ein Recht, Urlaub zu haben. Sondern ich sage, Gott, du weißt eigentlich, es geht mir nicht so gut. Du bist mal wieder dran. So. Was war letztes Jahr? Da war dieselbe Situation und ich hatte meinen Urlaub verbraucht und plötzlich sagt meine Vorgesetzte zu mir, sag mal, hast du das gar nicht mitgekriegt? Wir haben eine Woche Urlaub mehr gekriegt. Habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe eine Woche Urlaub geschenkt gekriegt. Mein Chef hat mir eine Woche Urlaub bezahlt. Einfach mal so. Wenn sich das Schaf auf den Hirten verlässt, gibt es nichts, was mangelt. Außerdem, was das Schaf vielleicht will, was der Hirte gar nicht will, dass es wollen sollte. Oh, schlimmer Satz. Ja? Wer weiß denn, was das Beste für das Schaf ist? Und wenn er sagt, ich schlafe nicht, ich behüte dich, dann ist das doch so. Mein Bruder war 19 Jahre alt, als er Gott den Rücken gekehrt hat. Er sagt, ich glaube nicht, dass das mit mir und Gott wirklich was bringt. Ich will leben. Aber weil das mit dem Leben so ist, weil man, wenn man richtig auf die Pauke hauen will, was man so landläufig ja unter Leben versteht, ha, 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 hat er erstmal einen Einbruch begangen. Ja, ich oute mich jetzt mal hier. Mein Bruder ist ein Einbrecher. Zwei weitere Brüder von mir auch noch. Der eine, von dem ich jetzt erzähle, hat das ganz klein gemacht, aber ob kleiner oder großer Bruch spielt keine Rolle. Der hat einfach ein paar Zigarettenautomaten geknackt und ist mit einem ganzen Sack voller Kleingeld losgezogen. Hinein in die große, weite Welt. Aber irgendwann vorher in seinem Leben hat er zu Gott gesagt, du darfst mein Herr sein. Und solche Sachen vergisst Gott nicht. Und manchmal braucht er länger, bis er unsere Gebete beantwortet und manchmal braucht er kürzer. Bei meinem Bruder hat es nicht lange gedauert, 6 Stunden nach seinem Einbruch. Ist er in langsamer Fahrt mit 50 Stundenkilometern in den Bergen, in einer Kurve, aus unerklärlichen Gründen in Schleudern gekommen und mit seinem VW-Käfer 17 Meter die Felsen runtergestürzt. Und er sagt, als ich da unten lag, das Erste, was ich gedacht habe, war, Gott hat dir jetzt noch eine Chance gegeben. Nutz sie. Und er sagt, da unten, neben seinem kaputten Auto, die komplette linke Seite kaputt. Fuß, Bein, Rippen gebrochen, Hand gebrochen, Arm gebrochen, Jochbein gebrochen, komplett links, alles kaputt. In diesem Zustand hat er da unten gesagt, Gott, heute gebe ich dir mein Leben neu. Und dann hat Gott ihm Gnade geschenkt. Der Sturz war so schlimm, man hat nur noch an einem verchromten Scheinwerferring überhaupt erkennen können, dass das ein VW-Käfer war. Und er hat auch nur überlebt, weil er beim Sturz über die Klippen aus dem Auto geschleudert wurde und mit dem Auto die 17 Meter runter ist. Und dann hat Gott ihm Gnade geschenkt, mit ich weiß nicht wie viel Dopamin und Adrenalinausstoß, dass er mit seiner kompletten kaputten linken Seite diesen Felsen hochklettern konnte und oben sich an den Straßenrand gesetzt hat und mit der rechten gesunden Hand gewunken hat, bis ein anderes Auto stehen geblieben ist und ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Heute ist er Missionar und dient Gott auf dem Missionsfeld. Gott nimmt unsere Gebete ernst, aber oft ganz, ganz anders als wir. Darf er unser guter Hirte sein? Darf er sich um uns kümmern? Habt ihr schon mal eine Schafherde gesehen, die als komplette Schafherde sich gelagert hat, hingelegt hat? Ganz, ganz, ganz selten sieht man sowas. Warum? Es gibt 4 Gründe, die Schafe als Voraussetzung haben müssen, dass sie sich hinlegen. Der erste Punkt ist frei von Angst. Das heißt, wenn irgendwo Gefahr droht, das Schaf kann sich nicht verteidigen. Das kann nur eins, fliehen. Wenn irgendwo ein bisschen Angst ist, legt sich ein Schaf nicht nieder. Und da braucht nur ein kleiner, unbekannter Hund kommen und kläffen und schon kann eine ganze Schafherde davonlaufen. Und wenn einer erstmal anfängt, laufen sie alle. Es muss angstfrei sein. Wie werden wir angstfrei? wenn wir uns entscheiden, dass er unser Hirte sein kann. Die größte Angst in meinem Leben war nicht die Angst vor körperlichem Tod. Ich habe das einmal erlebt, ich habe mich einmal beim Klettern verstiegen, habe gedacht, ich komme an einer Wand weiter, habe noch einen Sprung gewagt und kam nicht mehr zurück, kam nicht vorne und nicht zurück. Und unter mir war Wand und nach vorne konnte ich nicht, nach hinten konnte ich nicht, nach oben konnte ich nicht. Und war auf einem dünnen Felsvorsprung und hing im Grunde an einer Wurzel und kam nicht weiter. Das war schon Herzschlag, bis dann andere kamen und mich daraus geholt haben aus der Situation. Aber die größte Angst, die ich in meinem Leben hatte, war, als wir nach einer Insolvenz aus unserem Haus raus mussten und die Zwangsversteigerung sollte am Montag sein und am Freitag hatten wir immer noch keine Ersatzwohnung. Und ich habe vor meinem geistlichen Auge gesehen, so vor meinem geistigen Auge gesehen, das wird die Brücke. Du schaffst es nicht, deine Familie zu versorgen und eine Wohnung zu finden. Und wir haben alles gemacht, alles. Ich habe Zeitungsannoncen aufgegeben. Ich habe aus jeder Zeitung im Umkreis von 50 Kilometern jede Annonce regelmäßig angerufen. Wir sind durch die Gegend gefahren, haben geguckt, keine Gardine, stehen geblieben, geklingelt, ist die Wohnung frei. Und haben keine gekriegt. Und am Freitagabend war ich so fix und fertig, dass ich gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wenn ich für meine Familie nicht sorgen kann, du musst das tun. Und das war das, was Gott eigentlich von mir schon vor Wochen erwartet hätte. Zu sagen, sei du mein Hirte. Nicht schenk mir Kraft, dass ich selbst mein Hirte sein kann. Nee, sei du mein Hirte. Und als ich an dem Punkt war, mich selbst wegzuschmeißen und aufzugeben, haben wir eine Wohnung gekriegt. Die, wo ich heute noch wohne, die, wo ich mich wohlfühle, die schön ist, die schöner ist als vorher, weil er ja mir nichts mangeln lässt. Wenn er mein Hirte sein darf. Vor was haben wir Angst? Er hat doch die Welt überwunden. Zweiter Punkt, das Schafe zur Ruhe kommen lässt, ist, wenn keine Spannungen in der Herde sind. Schafe kennen Rangordnungen, wie viele Herdentriebe. Aber Schafe kennen es auch, über diese Rangordnungen sehr bockig zu sein. Und ihr habt das vielleicht alle schon mal gesehen, Schafe Kopf runter und dann knallt aber richtig, sage ich dir, du. Ja? Und so benehmen wir uns manchmal als Schafe. Positionskämpfe. Kopf runter. Dem zeigen wir. Mein Vater hat mal in einer Predigt das ganz praktisch gemacht. Der hat sich bis aufs Unterhemd ausgezogen und hat sich mitten in den Gottesdienstsaal gelegt und gesagt, ich bin tot. Ja, was ist, wenn man tot ist? Du, einem Toten ist es vollkommen egal, wie du ihn behandelst. Wir sagen ja, nee, muss ja alles richtig sein, also Totenruhe und Toten muss man gut behandeln. Finde ich vollkommen in Ordnung, will ich nur mal sagen. Aber dem Toten selbst ist es egal. Und mein Vater hat dann seine Gemeinde aufgefordert und gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr mich jetzt treten oder anspucken oder sonst was. Hat keiner gemacht, Gott sei Dank. Aber, weißt du, wenn er tot gewesen wäre, was hätte ihm ausgemacht? Nix. Wie oft haben wir gesagt, Jesus, ich bin mit dir gestorben. Und dann haben wir uns aufgeregt, wenn uns einer ein bisschen gerempelt hat. Warum denn? Wenn wir tot sind, macht uns das doch nichts aus.
Und wenn er unser Hirte ist, macht uns das doch nichts aus, wenn mal die Weide etwas steiniger geworden ist, oder? Dann dürfen wir auf Positionskämpfe verzichten. Weißt du, und wenn ich darauf verzichte und du darauf verzichtest, sind wir schon zwei. Da hat die Herde mehr Ruhe, als wenn wir streiten. Und dann, wisst ihr, was wir dann machen können? Dann können wir ganz biblisch handeln. Dann können wir sagen, wir sind uns eins geworden, uns nicht mehr zu bekriegen. Und jetzt, weil wir ja eins sind, fangen wir an zu beten. Und was sagt die Bibel? Wenn zwei oder drei eins werden, da können sie bitten, was sie wollen. Weil der gute Hirte, der sorgt nämlich dafür, dass uns nichts mangelt. Und was machen wir jetzt? Wir beten, dass du auch nicht mehr bockig bist. Und dann sind wir drei und dann beten wir zu dritt, dass auch Pia nicht mehr bockig ist. Und guck mal, was passiert in der Gemeinde. Und Schafe kommen zur Ruhe. Und eine Gemeinde kommt zur Ruhe. Und Schafe lagern sich. Es gibt noch einen dritten Punkt, weshalb Schafe sich nicht lagern. Und der dritte Punkt ist, wenn sie von Ungeziefer oder Parasiten belästigt werden. Das ist auch nicht schön, wenn die fliegen und alles so um uns herum. Was macht ein guter Hirte in so einem Fall? Ich bin als Pfadfinder viel draußen. Und wir haben dann natürlich immer auch solche Sachen wie Autan oder sowas dabei. Jedes Mal habe ich mich geärgert, dass so ein Fläschchen in der Apotheke so unendlich teuer ist und nie richtig langt. Und dann sagte mir ein Hirte, bei uns in der Heide gibt es eben noch 5 große Schafherden und dann kann man sich wirklich auch noch mit den Hirten unterhalten. Sagt er, warum bist du eigentlich so dumm und gehst in die Apotheke? Geh doch ganz einfach mal zum Kiebitzmarkt und da kaufst du dir das, was für die Rinder und für die Schafe wichtig ist.
Das ist dasselbe wie Autan.
Aber kostet der Liter nur 8 Euro.
Der Liter?
8 Euro? Ich habe doch für 50 Milliliter schon 6 gezahlt. Seitdem gehe ich zum Kiebitzmarkt vorm Camp, habe meinen Liter dabei und ich soll euch sagen, das langt. Und es ist genauso gut und ist für uns Menschen genauso verträglich. Und der Schafhirte, der hat sowas dabei. Der sprüht seine Leute ein, seine Schafe. Weil er weiß, die müssen zur Ruhe kommen. Und was sagt Jesus als der gute Hirte zu uns? Leute, ich gehe jetzt weg. Aber ich sende euch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird in der Schrift mit Öl verglichen. Das ist wie das Öl, das ich brauche, um mich einzuschmieren vor Parasiten. Und wenn ich ein Leben im Heiligen Geist lebe, kann ich dir eins sagen, dann halten sich die Parasiten fern von dir. Weil sie finden keinen Angriffspunkt. Sie finden keinen Angriffspunkt. Und dann werden die Arbeitskollegen von dir sagen, egal was man macht, dem ist nicht beizukommen, der ist immer freundlich. Ja, ist der Heilige Geist in dir. Eingetaucht in Heiligen Geist. Darfst du geschützt durch dieses Leben gehen. Und der vierte Punkt ist, Schafe lagern sich nicht, wenn sie Hunger haben. Ein Schaf wächst dann am schnellsten, wenn es schnell viel essen kann und dann Zeit hat, sich auszuruhen und wieder zu käuen. Was sagt die Bibel dazu? Lasset das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Und dann kaut es wieder. Wenn einer noch in kein Hauskreis ist, sage ich dir, gehe in ein Hauskreis. Und dort käut ihr wieder.
Sprecht das, was am Sonntag hier gesprochen ist. Oder nehmt euch ein Thema und arbeitet am Wort Gottes. Seid Wiederkäuer. Ernährt euch vom Wort Gottes. Werdet satt durch das Wort Gottes. Vier Punkte. Keine Angst, keine Spannungen, voll mit Heiligen Geist, geschützt vor allem Ungeziefer und gestillter Hunger. Dann wächst eine Herde. Dann wächst ein Schaf. Ich könnte noch so viel erzählen. 11:30. War hart. War wichtig. Ihr wollt wachsen. Ich will wachsen. Wir wollen mehr und mehr verwandelt werden in das Bild Gottes. Wir können nur verwandelt werden, wenn wir uns entscheiden, er darf der gute Hirte sein. Er darf. Weißt du, und wenn die Grundlage gelegt ist, das könnt ihr jetzt mitnehmen. Das könnt ihr in eure Hauskreise, in eure Bibelstunde mitnehmen. Jetzt geht die restlichen Verse von diesem Psalm durch. Das ist dann nämlich Erquickung. Der Grund ist gelegt. Und jetzt lasst euch erquicken durchs Wort Gottes. Auferbauen. Ja? Gott sorgt sich um jedes Schaf. 99 lässt er, weil eins verloren gegangen ist. Dem geht er nach. Und dann macht er sogar noch ein Fest, wenn er es wiedergefunden hat. Ich hoffe nur, es gibt keine Lammkeule. Und manchmal ist er so schwer zu verstehen, unser guter Hirte. Da sendet er uns wie Schafe mitten unter die Wölfe. Was kann ein Schaf gegen Wolf anfangen? Gar nichts, ne?
Doch. Es kann Schaf bleiben. Und wer kann dann was gegen einen Wolf anfangen?
Der Hirte. Was passiert denn, wenn das Schaf sich entscheidet, Wolf zu werden? Größter Schwachsinn. Ist doch so. Größter Schwachsinn. Genauso Schwachsinn, das hat mal ein alter Präses von uns gesagt, der hat gesagt, wisst ihr, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Jo. Entweder entscheide ich mich, ich folge Jesus Christus voll nach, dann darf er mein Hirte sein. Aber ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und wenn ich mich entscheide, Schaf zu bleiben, entscheide ich mich, dass mein Hirte mich weiden darf. Und der hat den Stecken und beschützt mich auch vom Wolf. Denn der schläft nicht. Ich darf Schaf sein. Entspannend. Halleluja. Amen. Jesus, diese Predigt habe ich zu mir selbst gepredigt. Und es ist so ein großer Weg, mit dir unterwegs zu sein. Und ich danke dir für jeden Schritt, den du bereit warst, in mich zu investieren, mich zu führen, mit mir zu gehen. Und trotzdem möchte ich dir jetzt neu mein Versprechen geben, sei du mein Hirte. Und ich danke dir, dass ich alle Zeit in deine Arme laufen darf. Und dass du der Behüter und Beschützer aller meiner Wege bist, dass ich nicht auf mich aufpassen muss, sondern dass ich mich dir ausliefern darf. Danke. Und ich tue es jetzt neu. Amen.